Todeskind von Karen Rose. Es liest Sabina Godetz.
Prolog. Marston, West Virginia. Dienstag, 3. Dezember, 3.14 Uhr. Kalt. Mir ist so kalt. Instinktiv machte Ford sich so klein er konnte, um wenigstens etwas Wärme zu finden. Doch vergeblich. Der Boden war eisig und hart. Ich krieg keine Luft. Ein Schauder schüttelte ihn heftig und er mühte sich, die Augen zu öffnen. Es war dunkel. Ich kann nichts sehen. Mein Schädel. Gott. Er versuchte, sich aufzurichten, schaffte es aber nicht. Wo bin ich? Was ist passiert? Mit einem Mal schlug die Wirklichkeit über ihm zusammen. Grelle Panik stieg in ihm auf. Seine Augen waren verbunden. Er war gefesselt und geknebelt. Nein! Sein Herz raste. Er war mit Kim zusammen gewesen, hatte sie zum Wagen gebracht. Glücklich, dass sie es ihm zum ersten Mal erlaubt hatte. Endlich hatte sie zugegeben, ihn zu brauchen. Und er war so froh gewesen, weil er schon nach kurzer Zeit das Gefühl gehabt hatte, ohne sie nicht mehr sein zu wollen. Er hatte noch nie ein Mädchen getroffen, das so gut zu ihm passte. Seine Denkweisen, Träume und Bedürfnisse perfekt teilte. Unabhängig, wie sie war, hatte sie sich bisher immer geweigert, sich von ihm beschützen zu lassen. Doch dieses Mal nicht, weil es sich um einen üblen Stadtteil handelte. Sie brauchte mich. Und ich habe versagt. Wo war sie? Was war nur passiert? Sie waren in eine Seitenstraße gegangen, weil Kim den Wagen hinter dem Kino abgestellt hatte. Sie hatte sich für ein Seminar einen französischen Film ansehen müssen. Schmieriges Kino in dubioser Gegend. Auf dem Weg zu ihrem Auto hatte er plötzlich ein Geräusch gehört. Und dann ein Schrei. Oh Gott, die Angst in Kims Augen. Ihr Schrei. Mit einem Mal schien jeder Nerv in seinem Körper in Flammen zu stehen. Ein vernichtender Schmerz hatte sich in seinem Schädel ausgebreitet. Dann war alles schwarz geworden. Ruhig. Du musst ruhig bleiben. Kontrolliert atmete er ein und aus und lauschte, ob er etwas hören konnte. Aber da war nichts. Bitte lass sie nicht hier sein. Denn wenn sie hier war, atmete sie nicht hörbar. Wenn sie hier war, war sie verletzt. Vielleicht tot. Nein, nein, bitte lass sie entkommen sein. Entkommen? Aber woraus? Wem? Wo bin ich? Erneut stieg Panik in ihm auf und schnürte ihm die Kehle zusammen. Ruhig. Warum ich? Er zerrte heftig an den Stricken, die ihn fesselten. Warum? Er wusste warum. Lösegeld. Kinder reicher Eltern waren Beute. Mom. Sie würde für Sorge halb verrückt werden, denn sie hatte genügend solcher Fälle vor Gericht vertreten, um zu wissen, was mit ihm geschah. Genügend solcher Fälle? Oh nein, verdammt! Es war der Fall, der seine Mutter seit Monaten in Beschlag nahm. Die Millhouses. Reggie war der Mörder, aber der Rest der Familie war mindestens genauso schlimm. Sie hassen Mom. Sie hatten sie drangsaliert. Bedroht. Sie haben mich bedroht. Wenn die Millhouses dahinter steckten, bin ich erledigt. Es tut mir so leid, Mom. Sie hatte ihn bekniet, nur noch mit Bodyguard auszugehen, bis der Fall abgeschlossen war. Aber er hatte nicht gewollt. Er konnte auf sich selbst aufpassen. Ja, klar. Er hatte so gut auf sich selbst aufgepasst, dass er jetzt verschnürt war wie eine Weihnachtsgans. Und wahrscheinlich ein ähnliches Schicksal vor sich hatte. Er blinzelte die Tränen weg. Hör auf! Die Heulerei wird dir nicht helfen, hier wegzukommen. Aber wegkommen musste er. Kim braucht mich. Wenn ihr etwas zugestoßen ist, das würde er sich nie verzeihen können.
Denk nach. Ford machte eine Bestandsaufnahme seiner Verletzungen. Sein Hinterkopf schmerzte höllisch.
Ich bin niedergeschlagen worden.
Auch sein rechter Arm tat weh, schien aber nicht gebrochen zu sein. Die Beine. Er bewegte sie, soweit seine Fesseln es zuließen. Sie schienen in Ordnung zu sein.
Also kannst du auch rennen. Sobald du eine Chance kriegst, schlag mit links zu und renne, was das Zeug hält.
Ford erstarrte.
Da kam jemand.
Ruhig bleiben. Achte auf Einzelheiten. Eine Tür quietschte und ein eiskalter Windstoß drang herein. Er hörte Schritte, die näher kamen. Schwere Schritte.
Ein Mann. Da war ein Geruch. Aftershave. Irgendwie vertraut.
Er kannte das Zeug.
Aber woher?
Finger strichen über seinen Kopf. Er verspannte sich und fluchte gegen den Knebel an, als die Hand in sein Haar griff. Ford warf sich hin und her, aber ein Knie auf der Brust drückte ihn nieder. Sein Kopf wurde zur Seite gerissen, sodass der Hals entblößt war.
»Ich bin wieder da«, säuselte der Mann. »Hast du mich vermisst?«
Mitch Roberts zog die Nadel aus dem Hals seines Gefangenen, richtete sich auf und starrte auf Ford Elkhart hinab. Der Junge musste aus 90 Kilo reiner Muskelmasse bestehen.
»An die Arbeit«, murmelte er.
Er durchschnitt den Strick um Fords Handgelenke, holte ein anderes Seil und fesselte ihn erneut, diesmal etwas lockerer. Auch die Binde um die Augen lockerte er ein wenig. Anschließend zog er das Papiermesser aus der Tasche, durchtrennte das Klebeband um den Karton, den er aus dem Van mitgebracht hatte, und kippte den Inhalt aus. Der Gestank trieb ihm die Tränen in die Augen.
Wenn der Junge aufwachte, würde er als erstes den Tod riechen.
Mitch ließ den Cutter fallen, schloss die Tür hinter sich, überquerte den Hof zur Hütte und trat ein. Wilson Beckett stand am Herd und briet Speckstreifen. Mitch rieb sich die Hände.
»Noch immer nicht wach«, stellte er fest. »Ich muss zurück in die Stadt. Schau morgen früh nach ihm.« »Hast du das mit dem Lösegeld schon gemacht?«, fragte Beckett. »Yep.«
»Nope.« Und das würde er auch nicht, denn das war nicht sein Plan.
Obwohl es zu dem Plan gehört hatte, den alten Glauben zu machen, dass es um ein Lösegeld ging. Baltimore, Maryland. Dienstag, 3. Dezember, 9.55 Uhr. Special Agent Joseph Carter, FBI, nahm die Hand von dem Chevy Suburban, der Ford Elkhart gehörte, und streckte die Finger, um den Frost zu vertreiben. Er trug nur dünne Latexhandschuhe, um nicht zu kontaminieren, was möglicherweise Beweisstück in einem Verbrechen war. Fords Chef war überzeugt, dass dem Jungen etwas Schlimmes passiert war. Und da Fords Chef Josephs Vater war, fand Joseph, er könne nach dem Jungen sehen, um seinen Dad zu beruhigen. Und, wie Joseph sich eingestehen musste, auch sich selbst. Ford hatte auf ihn immer einen zuverlässigen Eindruck gemacht. Und es sei ihm gar nicht ähnlich, seiner Arbeit fernzubleiben, ohne anzurufen. Falls ihm etwas zugestoßen war, wäre die Mutter des Jungen am Boden zerstört. Und das hat eine Frau wie Fords Mutter nicht verdient. Sie war herzlich, sympathisch und sehr, sehr clever. Und sie hatte unglaubliche Beine. Joseph dachte an seine erste Begegnung mit Assistant State's Attorney Daphne Montgomery mehr als 9 Monate zuvor. Nein, er hatte die Beine nicht vergessen können. Eigentlich hatte er nichts, was sie betraf, vergessen können. Er hatte es versucht. Oft sogar. Aber nun war sie vergeben, weil ich zu lange gewartet habe. Sein Handy summte in seiner Jackentasche. Er zog es heraus. Es überraschte ihn nicht, welche Nummer auf dem Display stand,
Eher erstaunte es ihn, dass sein Vater, Jack Carter, CEO eines Elektronikunternehmens, so lange gewartet hatte, um nachzufragen. »Und?«, fragte sein Vater. »Hast du ihn gefunden?« »Seinen Suburban habe ich gefunden«, antwortete Joseph. »Etwa einen Block von der Penn Station entfernt.« »Eine gefährliche Gegend.« »Am Tag geht's eigentlich.« Joseph beobachtete, wie ein Obdachloser mit einem Müllsack über der Schulter in eine Seitenstraße schlurfte. »Aber nachts kann es heikel werden. Deswegen ist Ford überhaupt mitgefahren, damit Kim dort nicht allein im Dunkeln herumlaufen musste. Andrew, der Praktikant, den Ford heute Morgen zur Arbeit mitnehmen wollte, hat in Kims Wohnheim angerufen, doch sie ist auch nicht da. Ihre Mitbewohnerin hat gesagt, sie sei gestern Abend nicht nach Hause gekommen.« Manch einer hätte es wohl als seltsam empfunden, dass ein CEO sich so intensiv um einen Praktikanten kümmerte. Aber der hatte noch nicht seinen Vater kennengelernt. Natürlich war dabei nicht ganz unwichtig, dass es innerhalb der Familie eine Verbindung gab. Josephs Adoptivbruder Grayson war Daphnys Chef und ein guter Freund, wodurch Daphne und ihr Sohn quasi zur Familie gehörten. Und dass Ford Jacks Leidenschaft für die Forschung teilte, hatte ein Übriges getan. Jack liebte seine vier Kinder, aber keins zeigte Interesse am Familiengeschäft. Josephs älteste Schwester Lisa und ihr Mann besaßen ein Catering-Unternehmen. Die mittlere Schwester Zoe war Polizeipsychologin und seine jüngste, Holly, arbeitete für Lisa. Als Erwachsene mit Down-Syndrom wurde Holly mit jedem Jahr eigenständiger, aber sie würde nie die Leitung von Carter Industries übernehmen. Und Joseph besaß zwar einen Abschluss in Elektrotechnik, allerdings war er damit zum FBI gegangen. »Hat sich schon jemand mit den Eltern der beiden in Verbindung gesetzt?«, fragte Joseph. »Vielleicht sind sie ja nach Hause gegangen.« »Ich habe versucht, Daphne zu erreichen, aber da geht nur der Anrufbeantworter dran. Von Kims Eltern habe ich keine Nummer. Aber Andrew meinte, sie würden in der Nähe von Philadelphia wohnen. Ich lasse mir an der Uni die Kontaktdaten geben und ich rufe Grayson an. Er wird Daphne schon aufspüren.« »Das habe ich bereits getan, aber dort werde ich auch nur auf den Anrufbeantworter weitergeleitet. Wahrscheinlich sind beide bei Gericht. Heute findet die Urteilsverkündung in diesem großen Prozess statt.« »Gegen Reggie Milhouse. Allerdings«, erwiderte Joseph tonlos. Er hatte diesen Fall verfolgt, da es Daphnys erster Soloprozess war, seit man sie befördert und ihr Graysons ehemalige Stelle gegeben hatte. Reggie Milhouse, ein Highschool-Schüler kurz vor dem Abschluss, war angeklagt, ein Ehepaar mittleren Alters ermordet zu haben. Der Fall hatte für großes Aufsehen gesorgt, weil die Opfer Afroamerikaner waren und Reggie Verbindungen zu einer örtlichen Gruppe weißer Rassisten hatte. Es gab hauptsächlich Indizienbeweise und auf beiden Seiten kochten die Gemüter hoch. Vermutlich war der Platz vor dem Gericht heute nicht der sicherste Ort, denn unvermeidlich würden sich dort Demonstranten und Sympathisanten versammeln. Wenn Daphnys Sohn vor so einem wichtigen Urteil verschwand... »Ich fahre rüber und warte draußen vor dem Gebäude auf Fords Mutter und Grayson«, sagte Joseph und ging auf seinen Escalade zu. »Das ist sicher klug. Ich kenne Kims Wagen und ihr Nummernschild. Sie hat Ford hier ein-, zweimal zum Lunch getroffen, daher ist ihr Auto beim Pförtner registriert. Sie heißt Kimberly McGregor und sie fährt einen 10 Jahre alten Toyota Corolla. Blau.« »Gut, ich rufe dich an.« »Warte mal.« Joseph blickte zurück zu den Wagen, die zwischen Fords SUV und der Einmündung der Seitenstraße standen. Dann lief er zum letzten Auto in der Reihe. Joseph starrte auf den blauen Corolla. Am Türgriff auf der Beifahrerseite war ein dunkelbrauner Schmierfleck zu sehen. Getrocknetes Blut. Joseph ging neben der Tür in die Hocke. Dort befanden sich zwei weitere Flecken, ungefähr Handgröße. Wahrscheinlich eine Frauenhand. »Lies mir die Nummer des Wagens vor«, sagte Joseph. Dann: »Okay, ich habe den Wagen des Mädchens gefunden. Das mit dem Blut würde er noch für sich behalten. Ich melde mich, wenn ich weiß...« Ein schriller Schrei aus der Seitenstraße schnitt ihm das Wort ab. Mit wenigen Schritten war Joseph dort. Der Obdachlose rannte mit leeren Händen in die andere Richtung davon. Etwas hatte ihm einen solchen Schrecken eingejagt, dass er seine Tüte fallen gelassen hatte. Ich rufe dich zurück, sagte Joseph knapp, ließ das Handy in die Tasche gleiten und nahm die Verfolgung auf. Doch auf der Hälfte der Straße blieb er wie angenagelt stehen. Füße in roten Socken ragten unter einem Stapel Kartons hervor. Männerfüße.